Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Richard, wir sind angelangt bei Folge 566.
Korrekt, 566.
66. Es ist diese Zeit, in der ich die ganze Zeit Angst habe, wenn ich eine Folge veröffentliche, dass ich einen Zahlendreher habe.
Ja, weil es alles 5, so nah 6, beieinander 5, 6, ist.
5 ist alles so, es ist für mich in meinem Kopf, es ist eine Zahl.
Ja, verstehe ich. Aber bisher nicht passiert, oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich mache da immer wirklich so Double, Triple, Quadruple-Check.
Ja. Yeah. Das ist ja, wir haben ja unterschiedliche Orte, in denen wir veröffentlichen. Da muss man dann halt immer sehr genau sein.
Absolut.
Sehr genau. Obwohl, wir schreiben es einmal rein beim Hoster und ich kopiere dann halt einfach immer den Titel.
Oh, kopieren ist natürlich, ja gut, dann hast du den Fehler dann überall.
Ja, yeah, wenn ich es beim ersten Mal falsch mache. Korrekt. Ist auch schon passiert. Ich meine, warum auch nicht? Ja, wir haben ja schon einige Folgen veröffentlicht. 565. Und auch ein paar Bonus und sonst wie Folgen. Ich habe jetzt gesehen, insgesamt mit Bonusfolgen und so weiter, stehen wir bei 599 Folgen.
Das habe ich auch gesehen, ja. Also diese Folge jetzt, die du erzählen wirst, ist quasi die 600. Veröffentlichung, die wir über diesen Kanal machen.
Korrekt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da der Jingle auch dabei ist.
Ah, ja.
Ob der mitgerechnet wird als GAG 00. Aber ja, ungefähr da sind wir.
Lustig. Ja, das bringt mich zur Frage, weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
Natürlich.
Sehr gut. Dann haben wir noch hausmeisterliche Themen, die wir besprechen wollten.
Du hast mir letztes Mal was erzählt über Nofretete und Echnaton. Wie soll ich sagen? Wahrscheinlich eine dieser Folgen, in denen wir am meisten oder den größten Sprung gemacht haben. Zeitlich. Von einem Teil der Geschichte zum nächsten Teil der Geschichte.
Das stimmt, ja.
Weil du ja im Grunde zwei Geschichten erzählt hast. Ja, die Geschichte von Nofretete und Echnaton, aber dann auch die Rezeptionsgeschichte, die eben sehr, sehr tief im 20. Jahrhundert verankert ist.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich kaum eine Folge, wo wir so eine 3000-Jahres-Spanne irgendwie haben.
Ja, außer es sind halt so Überblicksfolgen wie Geschichte der Süßigkeit oder der Hund.
Ja.
Der Hund ist, glaube ich, da gehen wir noch weiter zurück.
Stimmt.
In der Vorgeschichte quasi.
Ja, es gab auch super Feedback dazu. Also auch, vielleicht kann man das hier nochmal erwähnen, auch auf Campfire gibt es immer super Kommentare. Noch gibt es kein Foto von mir vor der Nofretete. Also offenbar hat mich niemand erwischt.
Schauen wir mal. Gut.
Haben wir noch hausmeisterliche Themen, die wir besprechen wollten oder sollten?
Haben wir noch was raus? Ja, vielleicht nochmal, weil es sich jetzt langsam so nähert. Es ist kein Monat mehr bis dahin. Wir haben ja ein neues Buch geschrieben und das befindet sich im Druck und wird am 4. September das Licht der Welt erblicken. Bis zum 16. August hat man noch die Möglichkeit, über die Autorenwelt ein signiertes Exemplar zu bestellen. Also wer das tun will, wir haben den Link dazu in den Shownotes, wir haben den Link dazu auf unserer Website geschichte.fm. Also einfach dorthin gehen, klicken und dann gibt es ein signiertes Buch und so als kleinen Bonus einen Geschichten aus der Geschichte Pin, den es bisher nur auf der letzten Tour gegeben hat.
Ganz genau. Was wir auch schon ankündigen können, aber noch ohne konkrete Termine, wir werden auch ein paar Lesetermine haben dann im Herbst, wenn das Buch draußen ist. Wir werden dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich mal auf der Webseite die Termine bekannt geben, aber da wird es ein paar geben.
Genau so ist es. Ja, wird bei Zeiten veröffentlicht.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Richard, Zeit für mich, mich zurückzulehnen. Also außer du hast nichts vorbereitet, dann müssen wir irgendwie improvisieren.
Ich habe nichts vorbereitet, ich improvisiere ein bisschen.
Alles klar, dann machst du es live.
Ja, I do it live.
Gut. Ja gut, dann bin ich mal gespannt, was du erzählen wirst.
Was ich so. Daniel, lass uns ins Jahr 1894 springen Und zwar an die Clark University in Worcester, Massachusetts, USA. Vor dem Physiologen C.C. Stewart, da steht eine Drehtrommel. Und in dieser Drehtrommel sitzt eine wilde Ratte. Also, sie sitzt dort wahrscheinlich nur relativ kurz. Eigentlich soll sie nämlich laufen. Stewart will mit diesem Apparat herausfinden, wie Alkohol, Nahrung und Luftdruck auf ein Tier wirken. Und er notiert sich drum, wie lang eine solche Ratte pro Tag freiwillig läuft. Ja. Also er verändert eine Bedingung, setzt die Ratte in die Trommel und schaut, ob sie mehr oder weniger läuft. Das ist ein recht überschaubarer Versuch, zumindest auf dem Papier. Die wilde Ratte hat allerdings einige Eigenschaften, die in der freien Wildbahn sehr nützlich sind, in einem Labor aber schnell recht anstrengend werden können. Sie ist schnell, sie kann beißen und sie flieht, sobald sich die Gelegenheit dazu ergibt. Und sie zeigt dabei auch wenig Verständnis dafür, dass ein Physiologe in Massachusetts gern schöne Messreihen hat. Es ist ein Umstand, der Stewart dann schließlich zu einer Veränderung seines Setups bringt, ja. Also er verändert jetzt nicht nur Nahrung, Alkohol und Luftdruck, um das zu messen, sondern er verändert noch eine weitere Bedingung, nämlich die Ratte selber. Statt der wilden Ratte kommt jetzt nämlich eine Albino-Ratte in die Trommel. Dieser Austausch ist ein kleiner Moment für Stewart, aber es ist ein großer für die Forschung. Daniel, wir werden heute über Ratten sprechen. Genau über zwei unterschiedliche Ratten. Über die eine, die mit uns in Speicher, Schiffe und Städte zieht, und über eine andere, die für Labore produziert wird. Es ist eine Geschichte über Müll, über Pest, über Drehtrommeln und zwei sehr unterschiedliche menschliche Zugänge zum selben Tier.
Ah, sehr interessant. Meine erste Assoziation war natürlich die Pest. Aber die Forschungsperspektive, freue mich schon.
Das ist sehr gut. Ja, eine Rattenfolge. Ich glaube, es war Zeit, dass wir mal eine Rattenfolge machen.
Sehr gut. Kommen auch die Turtles vor?
Meinst du wegen einem Splinter?
Ja.
Nein, kommen nicht vor. Keine radioaktiven Ratten.
Sehr gut.
Schauen wir uns zu Beginn gleich einmal ein Wort an, das uns bei Ratten natürlich sofort einfällt, nämlich Schädling. Also ein Wort, das quasi in den Vorratskammern der Menschen entsteht. Oder wie zu sagen pflegt, in der Speis. Ja? Es ist ja so, wir bauen ein Haus, wir legen Korn für den Winter zurück und wir behaupten dann mit Fug und Recht, das gehört jetzt uns. Und dann kommt eine Ratte und sie frisst davon und in dem Moment wird sie zum Eindringling, zur Konkurrentin, zum Schädling. Und damit es aber passieren kann, da braucht es erst einmal uns. Ja, also jemand muss eine Grenze ziehen zwischen dem, was ihm gehört, und einem Tier, das dieselbe Nahrung genauso gut gebrauchen kann. Und ohne diese Grenze, da frisst die Ratte einfach nur. Ja, da ist kein Schädling. Die amerikanische Wissenschaftsjournalistin Bethany Brookshire, die genau darüber ein Buch geschrieben hat, die formuliert es so: Pests are a problem as old as ownership. Also Schädlinge sind so alt wie der Besitz. Am schönsten sieht man das natürlich an den Getreidespeichern. Ja, also für uns, oder beziehungsweise für Menschen über die Jahrhunderte und die Jahrtausende, ist so ein Getreidespeicher Absicherung gegen den Winter. Für eine Ratte allerdings ist es ein riesiger Berg Nahrung, ja, trocken gelagert, durch ein Dach vom Regen geschützt, mit Wärme, und es gibt auch genug Verstecke, wo sie sich verkriechen kann.
Ist ein Paradies.
Ist ein Paradies.
Für die Ratte ist ein Paradies.
Absolut. Später kommen dann auch noch Keller dazu, es kommen Zwischenwände dazu, Wasserleitungen, Abwasserkanäle und natürlich Mülltonnen. Und das sind alles Dinge, die wir für uns bauen, die Ratte benutzt aber halt mit. Und der Schaden ist dabei ganz real. Also Ratten fressen Vorräte, verunreinigen Lebensmittel, nagen sich durch Wände und nicht selten halten sie einen nachts auch mit ihrem Kratzen wach. Was die Ratte dabei selbst frisst, ist natürlich nur ein Teil des Schadens. Ja, also Kot, Urin und Haare, die machen dann noch viel mehr unbrauchbar. Die österreichische Literaturwissenschaftlerin Karin Wotzonik, die hat ein fantastisches Büchlein über die Kulturgeschichte der Ratte geschrieben. Und die erwähnt eine Schätzung, nach der Ratten 10-mal mehr Lebensmittel verunreinigen, als sie fressen. Schreibt dann aber auch noch was anderes, dass die Ratte beim Fressen nämlich was tut, das ihr in unserer Wahrnehmung nicht wirklich hilft. Sie frisst nämlich einen Teil ihres Kots wieder. Ja. Das sei, schreibt Wotzonik, Gut für das Überleben der Art, aber schlecht für die Sympathiewerte beim Menschen. Dabei ist es nicht überall so, ja. In Nordindien zum Beispiel, da behandeln Menschen die Ratte ganz anders, und zwar im Bundesstaat Rajasthan. Da gibt es einen Tempel, den Karni-Mata-Tempel, und da leben tausende Ratten. Die Menschen füttern sie, sie beschützen sie, gehen so zwischen ihnen herum, und Nahrung wird dort auch dann gegessen, wenn vorher eine Ratte davon gegessen hat. Und ich finde, da sieht man schon recht gut dran, wie sehr Menschen dafür verantwortlich sind, wie ein und dasselbe Tier wahrgenommen wird. Ja, im Tempel stellen die Menschen Futter hin, in der europäischen Speisekammer stellen sie Fallen auf. Das heißt, Besitz, auch Religion und Gewohnheiten, die entscheiden dann darüber, wie Menschen dasselbe Tier behandeln und mit wem sie auch ihre Nahrung teilen wollen. Und diese gemeinsame Geschichte, die reicht ja schon sehr weit zurück. Ja. Hausratten und später dann die Wanderratten, die bewegen sich grundsätzlich jeher entlang unserer Verkehrswege. Also sie fahren auf den Schiffen mit, sie gehen in Häfen an Land und sie finden dann in Märkten und in den Speichern und in den Siedlungen vor allem neue Lebensräume. In der Biologie nennt man solche Tiere Kommensalen, also vom Lateinischen für Tischgenossen. Bei der Ratte natürlich ganz korrekt. Da findet dieses gemeinsame Essen meistens unterm Tisch oder hinter der Wand oder vor allem auch mitten in der Nacht statt. Heute kann man diese Bewegungen recht gut anhand archäologischer Funde und auch anhand der Genetik nachvollziehen. Also wo Menschen Handel treiben und neue Verbindungen schaffen, da tauchen Rattenpopulationen in diesen neuen Regionen auf. Und es geht auch umgekehrt. Also wo Siedlungen schrumpfen, Handelsnetze zusammenbrechen, da können sie dann auch wieder verschwinden. Die schwarze Hausratte, Rattus rattus heißt sie übrigens, die reist auf diese Weise über lange Zeit durch Teile Eurasiens und dann auch weit drüber raus. Die Ratte reist also auf unserer Infrastruktur. Wir bewegen unser Getreide, wir bewegen Stoffe und andere Waren und irgendwo dazwischen bewegt sie sich mit. Wir bauen die Häfen, die Speicher und die Städte und sie findet dann halt alles, was sie braucht. Du erinnerst dich vielleicht an meine Folge über den Rattenfänger von Hameln, GAG 260. Da spreche ich ja davon, dass die Ratten dann in der Weser ertrinken. Und zwei Folgen später zitiere ich dann ein direktes Feedback aus Hameln. Da hat sich dann jemand gemeldet und meint, Ratten können tatsächlich schwimmen. Ja? Was auch stimmt, was uns aber gleichzeitig jetzt in dieser Folge sehr gut zu einem lustigen Anachronismus führt. Die gute Schwimmerin ist nämlich die braune Wanderratte, Rattus norvegicus. Und die kommt erst im 18. Jahrhundert nach Europa. Und jetzt ist es so, Gebrüder Grimm, die schreiben diese Sage 1816 auf. Und da ist diese Ratte schon da. Das hamelnsche Rattenmotiv selbst ist allerdings 250 Jahre ungefähr älter. Ja? Also wer zu jenem Zeitpunkt von Ratten spricht, meint die Hausratte, Rattus rattus. Ja? Und die ist eine schlechte Schwimmerin und sehr ungern im Wasser. Also im Grund bedeutet es, seit 200 Jahren stellen sich die Menschen beim Rattenfänger die falsche Ratte vor. Ja. Und die Wanderratte, die zuerst einmal nur als Bild eingewandert ist, die wandern kurz darauf auch tatsächlich ein. Ja. Also tatsächlich in vielen europäischen und nordamerikanischen Städten wird diese Wanderratte zur dominanten Art. Und das ist interessant, weil das vor allem auch ein Politikum wird. Ja. Es gibt eine katholische Erzählung, die lässt die braune Wanderratte 1688 gemeinsam mit Wilhelm von Oranien nach England kommen. Ja. Und die verdrängte Hausratte, die steht dabei dann für die Katholiken, die sich im eigenen Land ins Abseits gedrängt sehen. Der katholische englische Naturforscher Charles Waterton, der nennt die Wanderratte deshalb The Hanover Rat. Ja. Und es gibt die Geschichte, dass eine erschlägt mit dem Ruf Death to the Hanoverians. Ja. Und die verschwindende Hausratte, die bezeichnet er als The Poor Injured Briton, also den armen, verletzten Briten. Ja. Aber lass uns jetzt einmal so eine Stadt anschauen, in der die Wanderratte dominant wird. New York wächst im 19. Jahrhundert wahnsinnig schnell. Ich habe einmal eine Folge gemacht vor ziemlich genau 2 Jahren. Über die Entstehung des Central Parks. Das war GAG 464. Und da habe ich das schon mal ausgeführt. Ja? Also innerhalb eines halben Jahrhunderts steigt die Bevölkerung von 90.000 auf 500.000 Menschen. Und um Mitte des 19. Jahrhunderts kommen ungefähr pro Jahr 20.000 neue Menschen dazu. Viele davon aus Deutschland und aus Irland. und dieses Wachstum sieht und riecht man auf den Straßen. Ja. Du hast in deiner Folge über Dreis und die Laufmaschine, das war GRG 497, da hast du es auch schon ausgeführt. Ja. Pferde sind nicht nur teuer, sie hinterlassen auch jede Menge Mist auf den Straßen. Und ja. In New York, da ziehen diese Pferde Wagen, sie transportieren Menschen durch die Stadt, sie stehen dann in Ställen und sie müssen gefüttert werden. Wenn so ein Pferd stirbt zum Beispiel, dann wird es oft gar nicht von der Straße genommen, ja, da bleibt es auf der Straße liegen. Lumpensammlerinnen und Lumpensammler, aber auch Schweine zum Beispiel, die kümmern sich um einen Teil der Abfälle. Ja. Der Rest, der häuft sich aber an, weil die Müllentsorgung eben mit diesem Wachstum der Stadt lang nicht mithalten kann. Mhm. 1859 landet dieses Entsorgungsproblem sogar vor dem Senat des Bundesstaats. Ein gewisser Alfred C. Post, ist ein New Yorker Arzt, der beschreibt vor dem Senat die Zustände und die riesigen Mengen an Müll, die liegen bleiben. Was natürlich bedeutet, dass hier im Grund diese wachsende Population der Stadt für die Ratten Futter produziert. New York beginnt deshalb um 1900 damit, Müll einzusammeln, tote Pferde von den Straßen zu schaffen. Und sie verändern jetzt damit die Lebensbedingungen der Ratten. Viele der Ratten bleiben, aber die Menschen sehen sie seltener, weil die Ratten, die verziehen sich jetzt in den Untergrund. Es kann jetzt sein, dass eine Ratte einfach nur wenige Meter entfernt lebt, ohne tagsüber groß aufzufallen.
In der Kanalisation.
Genau, sie nutzen jetzt vor allem die Kanalisation, aber grundsätzlich auch Keller, Rohre und leben so in den Mauern. Und sobald irgendwo...
Womit wir wieder bei den Turtles werden.
Womit wir wieder bei den Turtles werden, ja. Aber noch immer ohne den radioaktiven Schleim. Sobald da irgendwo Nahrung liegt, kommen sie natürlich raus. Ja. Meistens aber halt in der Nacht. Der amerikanische Autor Robert Sullivan, der ein Buch über die Ratte in den Städten geschrieben hat, der nennt die Ratte eine Spiegelspezies. Ja, also wer was über sie wissen will, der muss sich nur die Umgebung anschauen. Und bei der Stadtratte heißt es, es sind unsere Häuser, unsere Abfälle und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Wer Ratten loswerden will, landet deshalb auch sehr schnell bei Müll, bei Wohnsituationen, vor allem aber auch bei Geld und Politik. Es ist ja so, eine Ratte braucht Nahrung, Wasser und einen Ort, an dem sie sich verstecken kann. Das heißt, wo Müll offen rumliegt, wo Rohre brechen, wo Häuser beschädigt bleiben und die Bewohner und Bewohnerinnen wenig Möglichkeiten haben, Reparaturen durchzusetzen, da bekommt diese Ratte im Grunde alles das geliefert. Darum reicht eben zum Beispiel Gift oft nicht aus, um Ratten loszuwerden. Laut des amerikanischen Rattenforschers und Schädlingsbekämpfers Bobby Corrigan ist es eigentlich recht klar, was man machen muss. Ja, Abfälle verschließen, die Zugänge zu den Kellern und zur Kanalisation oder zu den Rohren schließen und vor allem Gebäude reparieren. Wenn das nicht gemacht wird, dann hilft es auch nichts, eine Ratte zu vergiften, weil die macht dann einfach Platz für die nächste Ratte. Ich habe mit einem Wiener Schädlingsbekämpfer gesprochen. Christoph Kosem heißt er. Und der beschreibt in Bezug auf die Vergiftung auch noch ein weiteres Problem aus der Praxis selbst. Wanderratten reagieren auf Veränderungen oft ziemlich vorsichtig. Ja. Also einen neuen Gegenstand oder ein neues Futter untersuchen zuerst einmal und nehmen davon meistens nur ein bisschen was auf. Und wird der Ratte kurz danach krank und überlebt, dann kann sie sowas wie eine Köderscheu entwickeln. Ja. Das heißt, sie nimmt einfach von sowas nichts mehr. Darum eignen sich zum Beispiel auch schnell wirkende Gifte wie Arsen oder Strychnin relativ schlecht für solche Köder, weil dort der Effekt so schnell eintritt und dann sehen es auch die anderen Ratten. Es werden deshalb vor allem auch Blutgerinnungshemmer eingesetzt. Ja, Blutgerinnungshemmer, bei denen tritt die Wirkung erst mit einer gewissen Verzögerung ein. Also das heißt, bis die Ratte dann krank wird und bis sie stirbt, da sind schon mehrere Tage vergangen. Und da ist dann halt auch so, dass der Zusammenhang mit einer bestimmten Mahlzeit, die Ratte zu sich genommen hat, ist dann schwerer herzustellen. Das Problem ist, manche dieser Gifte verlieren auch mit der Zeit an Wirkung. Also es ist nicht so, dass einzelne Ratten durch kleine Giftmengen immun werden. Eher ist es so, dass manche Tiere schon von Anfang an genetisch weniger empfindlich sind. Und wenn jetzt immer wieder derselbe Wirkstoff verwendet wird, dann sterben die empfindlichen Tiere häufiger. Und die widerstandsfähigeren, die überleben und vermehren sich. Also
Evolution.
Der Grund
halt.
Ist so, die Stadt versucht, Ratten zu vernichten und wählt deshalb unbeabsichtigt die aus, die sich schwerer vergiften lassen. Er hat das nicht gesagt, aber ich sage das quasi so. Sie züchten sich sowas wie Superratten. Ja?
Ja.
Die Stadt will um das Jahr 1900 herum, um jetzt wieder zurückzuspringen, vor allem weniger Ratten, muss dafür aber auch wissen, wo sie leben. Und mit der aufkommenden Bakteriologie, da kommt jetzt auch die Stadtratte auf den Untersuchungstisch. Menschen in Pestgebieten zum Beispiel beobachten schon länger, dass massenhaftes Rattensterben einer schweren Krankheit vorausgehen kann. Und in den 1890er Jahren wird deshalb daraus auch die Frage im Labor: Kann der Körper einer Ratte zeigen, wo sich eine Seuche bewegt? Und damit springen wir jetzt wieder ins Jahr 1894, das Jahr, mit dem wir begonnen haben. Dieses Jahr ist nämlich gleich doppelt interessant. Während Stuart in Massachusetts mit seiner Drehtrommel experimentiert, bricht nämlich auf der anderen Seite der Welt, in Hongkong, eine schwere Pestepidemie aus. Im Juni wird der schweizerisch-französische Arzt Alexandre Yersin dorthin geschickt. Zur selben Zeit untersucht ein japanischer Bakteriologe Shibasaburo Kitasato dieselbe Krankheit. Und Yersin isoliert diesen Erreger, der dann später Yersinia pestis heißen wird. Wer an dieser Entdeckung bzw. dieser Isolierung welchen Anteil hat, das wird heute noch diskutiert. Deswegen erspare ich da hier jetzt auch diese Prioritätsgeschichte. Für uns ist jetzt was anderes wichtig. In Hongkong sterben nämlich neben Menschen auch Ratten. In betroffenen Regionen kennt man das schon länger. Also zuerst liegen tote Ratten rum, dann erkranken Menschen. Und mit der neuen Bakteriologie landet diese Erkenntnis jetzt im Labor und dort stellen sich die Leute die Frage, wie kommt dieser Erreger aus dem Körper einer Ratte in den nächsten Körper? Also zwei Arten sterben an derselben Krankheit. Das allein erklärt es noch nicht. Es fehlt jetzt im Grunde so ein Bindeglied. Und zwar ein sehr kleines. 1897 bringt der japanische Bakteriologe Masanori Ogata Flöhe pestkranker Ratten mit Versuchstieren zusammen. Und ein Jahr später führt dann der französische Arzt Paul-Louis Simond den Versuch durch, der heute besonders bekannt ist. Simond nimmt ein Gefäß und setzt unten eine pestkranke Ratte rein. Und über ihr hängt eine gesunde Ratte in einem kleinen Käfig. Zwischen beiden Tieren ist ein feines Gitter. Die Ratten können sich gegenseitig nicht berühren, aber Flöhe passen durch diese Öffnungen. Und dann stirbt die kranke Ratte. Ihr Körper kühlt ab und die Flöhe verlassen sie und kurz darauf erkrankt auch die gesunde Ratte. Damit steht jetzt also der Floh zwischen Ratte und Mensch. Also der Pesterreger kann sich in dieser Kette aus Nagetieren, Flöhen und Menschen bewegen. Wie groß der Anteil dieser Kette in einem konkreten Ausbruch ist, das hängt allerdings immer von der Region ab. Ja, von den Ratten- und Floharten, vom Klima und auch vor allem davon, wie die Menschen wohnen.
Also das heißt aber, es war schon Jahre vorher klar, es gibt diesen Pesterreger als Bakterium, aber man wusste noch nicht, wie er übertragen wird.
Genau. Also Yersinia pestis wird entdeckt und erst einige Jahre später finden sie raus, wie der tatsächlich übertragen wird. Diese Erkenntnis ist vor allem deshalb wichtig, weil Simons Versuch gern so als ein Generalschlüssel für jede historische Pestwelle herangezogen wird. Simon weist tatsächlich einen echten Übertragungsweg nach. Wie viel dieser Weg dann tatsächlich erklärt, muss aber halt bei jedem Ausbruch gesondert untersucht werden. Also für die Behörden um 1900 reicht dieser Übertragungsweg jedenfalls schon aus, um ihre Herangehensweise zu ändern. Also wenn infizierte Ratten eine Krankheit verbreiten können, dann möchte man tatsächlich auch wissen, wo sie leben. Also werden Tiere eingefangen, es werden Arten bestimmt, es werden Flöhe gezählt und es wird ihr Gewebe untersucht. Also im Grunde soll jede einzelne Ratte eine eigene Adresse bekommen. Und in Bombay, das heute Mumbai heißt, da entsteht daraus dann tatsächlich eine richtige Bürokratie. Also Fängerinnen und Fängerstellen fallen in Häusern auf. Zu jedem Fundort gibt es dann ein Formular mit Adresse und Rattenart. Falle und Tier, die wandern dann in schwere Leinensäcke und werden ins Labor gebracht. Die Säcke sollen allerdings nicht nur die Ratten transportieren, sondern vor allem auch die Flöhe, die später gezählt werden sollen. Im Labor behandeln dann Arbeiterinnen und Arbeiter die Säcke und Fallen mit Chloroform und die Menschen stehen dann an langen Tischen, holen die Tiere raus, zählen Flöhe, führen Obduktionen durch, wenn man so will, und tragen das Ganze dann in Formulare ein. Also so wandert die Ratte, also vom Haus in den Sack und vom Sack auf den Tisch und vom Tisch dann in diese Statistik, wo Fundort stehen, Art, Geschlecht, Zustand und Flöhe. Und das Ganze wird dann zu Daten und die Verwaltung, die gleicht diese Daten dann mit den Todesfällen, mit Wetteraufzeichnungen und mit den Stadtplänen ab. Und damit zeigt im Grunde der Körper einer Ratte an, wo sich so eine Seuche bewegt, die mit freiem Auge nicht erkennbar ist. Was eine Behörde dann mit diesem Wissen anfängt, darüber entscheidet die Politik. Also diese Verwaltungen in Indien, die sitzen in Kolonialreichen und Handelsstädten und sie behandeln ihre Bewohnerinnen und Bewohner recht unterschiedlich. Vor allem hast du da dann auch Geschäftsleute, die fürchten Quarantänen. Du hast Behörden, die fürchten Widerstand von der Bevölkerung. Und wenn dann ausgerechnet in den ärmsten Vierteln Menschen sterben, da ist die Erklärung natürlich recht schnell zur Hand. Die Leute sind schmutzig, ihre Häuser sind verwahrlost, die Gewohnheiten der Menschen sind das eigentliche Problem. Am 6. März 1900 kann man in San Francisco in den USA ziemlich genau beobachten, was aus sowas wird. Am 6. März 1900 wird nämlich in einem Keller in San Franciscos Chinatown ein toter Mann gefunden. Er wird später als Chick Jin identifiziert werden. Und als ein Arzt dann diese schon verwesende Leiche untersucht, da fallen ihm vor allem stark geschwollene Lymphknoten auf. Er entnimmt Flüssigkeit und schickt diese Probe dann zur Quarantänestation auf Angel Island. Auf Angel Island arbeitet ein gewisser Joseph J. Kinyoon. Der ist Arzt beim Marine Hospital Service, also so einer Vorgängerorganisation des heutigen US Public Health Service. Und Kinyoon untersucht diese Probe, er spritzt ein Teil daraus in ein Meerschweinchen, in einen Affen und in eine Ratte. Und naja, es ist der erste nachgewiesene Pestfall auf dem amerikanischen Festland. Er informiert die Gesundheitsbehörde und Chinatown wird jetzt erst einmal unter Quarantäne gestellt. Und dann beginnt in San Francisco ein ziemlich absurder Streit. Also die Stadt riegelt jetzt Chinatown wegen der Pest ab. Gleichzeitig behaupten Politiker, Zeitungen und Geschäftsleute, dass es diese Pest überhaupt nicht gibt. Also Polizisten bewachen jetzt die Grenzen dieses Viertels. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die fürchten jetzt natürlich Durchsuchungen und den Abriss ihrer Häuser. Nicht ganz ohne Grund, weil einige Monate vorher haben Behörden in Honolulu auf Hawaii versucht, pestverdächtige Gebäude abzubrennen. Ja. Und im Zuge dessen ist das Feuer außer Kontrolle geraten und hat einen großen Teil der Chinatown in Honolulu zerstört.
Und das jetzt war der erste Pestfall in den USA. Es gab vorher in den USA keinen einzigen Pestfall.
Ja, nein.
Interessant. Ich hätte dich anders erwartet.
Naja, zumindest keinen, wo es belegt ist, dass es die Pest war.
Ja. Naja.
Naja, und jetzt ist so, dass auch in San Francisco Teile der Öffentlichkeit fordern, das gesamte chinesische Viertel abzureißen, ja, Chinatown abzureißen, um der Pest Herr zu werden.
Und ich nehme an, das hat auch einigen rassistischen Hintergrund, weil die chinesischen Arbeiterinnen und Arbeiter ja einen schlechten Stand hatten damals in den USA.
Ein guter Punkt, den ich gerade ausführen wollte. Es ist okay, nämlich sorry. So, um 1900 gilt die Pestratte im Westen ohnehin als Einwanderin aus dem sogenannten Orient. Ja? Und deshalb lässt sie sich auch in der Öffentlichkeit ohne Mühe mit den chinesischen Bewohnerinnen und Bewohnern dieses Viertels verbinden. Also beiden unterstellt man, sie brächten eine unsichtbare Gefahr in die Stadt. Und dieses Bild entscheidet dann natürlich mit, wo die Polizei die Straßen absperrt, welche Häuser abgerissen werden sollen und wem die Stadt die kaputten Rohre anlastet, ja, die für die Rattenpopulation sorgen. Die Geschäftsleute und die Stadtregierung der Stadt, die haben auch noch ganz andere Sorgen. Ja. Also wenn sich die Nachricht von der Pest verbreitet, dann könnten natürlich andere Städte kalifornische Waren abweisen. Touristinnen und Touristen könnten ausbleiben. Die Eisenbahngesellschaften könnten Geld verlieren. Also versucht man jetzt vor allem, diese Nachricht der Pest wieder loszuwerden. Die Zeitung San Francisco Call druckt Schlagzeilen, nämlich Plague Fake is part of plot to plunder. Also die Pest sei nur ein Komplott, mit dem jemand öffentliche Kassen plündern will. Gesundheitsbeamte werden jetzt bei ihrer Arbeit behindert oder gleich entlassen. Manche Statistiken werden einfach nicht veröffentlicht. Chinatown wird jetzt von Kontrolleuren durchsucht und sie stoßen dabei dann auf unterirdische Räume, auf offene Abwasserrohre, auf sehr eng aneinander gestellte Betten und sie stoßen natürlich auf Ratten. Und das Ganze ist natürlich das Ergebnis von Jahren, in denen die Stadt einfach die Infrastruktur dieses Viertels vernachlässigt hat. Verantwortlich dafür machen sie jetzt aber natürlich die Menschen, die dort leben. Dieser Streit, der wird sich über Jahre ziehen. Ja. Erst als andere Bundesstaaten Kalifornien wegen seiner groben Vernachlässigung mit einer großen Quarantäne drohen, bewegt sich ein bisschen was. Ja. Arbeiterinnen und Arbeiter reißen jetzt Holzböden auf und in der ganzen Stadt werden jetzt Ratten gefangen. Und es dauert bis 1904, bis das Ganze eingedämmt worden ist. 1906 allerdings zerstören ein Erdbeben und die anschließenden Feuer große Teile von San Francisco. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich in der letzten Folge, die ich gemacht habe, auch schon über dieses Erdbeben gesprochen habe, bezogen auf Sarah Winchester. Ja. Auf jeden Fall. Ein Jahr später bricht die Pest wieder aus, diesmal aber verteilt über mehrere Stadtteile. Und die Stadt eröffnet jetzt eine sogenannte Rattery, also eine Annahme- und Untersuchungsstelle für gefangene Tiere. Dort werden die Ratten dann getötet, sie werden gehäutet, sie werden seziert, danach verbrannt. Und ihre Fundorte und diese Befunde, die landen dann auf den Karten und auf den Formularen. Mhm. Der Rassismus, der mit dieser ganzen Sache einhergeht, der verschwindet damit nicht. Aber weil die Krankheit jetzt in mehreren Vierteln auftaucht, kann die Ratte selber leichter zum gemeinsamen Ziel der Menschen werden. Und so geht die Ratte in San Francisco im Grunde denselben Weg wie in Bombay. Ja, also vom Fangort in den Sack und dann auf den Tisch und dann in diese Tabelle und wird auch dort zum Seuchenanzeiger, den die Verwaltung jetzt verwenden kann, um ihn mit Todesfällen und den Stadtplänen abzugleichen. Mhm. Und jetzt, werter Daniel, gehen wir wieder zurück zu Stewarts Drehtrommel. Also während die Behörden Ratten fangen, töten und in Tabellen eintragen, versucht die Wissenschaft zur selben Zeit im Grunde das Umgekehrte. Ja, in San Francisco fängt man irgendeine Ratte und findet erst später raus, wo sie herkommt und was in ihr steckt. Stewart allerdings, der braucht eine Ratte mit bekannter Herkunft, bekanntem Alter, mit bekanntem Futter und dafür muss man sie züchten. In seiner Trommel läuft diese zweite Ratte ja schon, ja, und zwar eine Albino-Ratte. Und das ist ein Umstand, den man einem deutschen Forscher namens Hugo Krampe verdankt. Mhm. Ratten sind ja zu dem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten Versuchstiere. Ja. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts tauchen sie schon in europäischen Ernährungs- und Physiologie-Experimenten auf und zwischen 1877 und 1885 verpaart Krampe dann wilde und weiße Ratten mit bestimmten Eigenschaften und schreibt dann auf, wann der Nachwuchs geboren wird und von welchen Eltern er stammt. Mhm. Wenn diese Ratten dann später in Versuchsanordnungen benutzt werden, da kennt man ihr Alter, man kennt ihre Herkunft und vor allem auch die Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen sind. Identisch werden die Tiere dadurch natürlich nicht, aber wenn zwei Ratten unterschiedlich reagieren, dann lässt sich jetzt besser überprüfen, ob das am Versuch selber liegt oder an ihrem bisherigen Leben. Woher die weißen Ratten in diesen frühen Laboren kommen, das können wir heute nicht mehr ganz genau sagen. Ein Teil ihrer Spur, der eignet sich allerdings hervorragend für einen Mini-Exkurs. Mhm. Diese Spur, die führt nämlich nach London und zwar in die Rattenkampfgruben. In London füllt man nämlich im 19. Jahrhundert Gruben mit Ratten auf und wettet dann drauf, wie schnell ein Terrier sie totbeißen kann.
Mhm.
Und für den Nachschub dafür sorgen Rattenfänger. Und wenn denen ein ungewöhnlich gefärbtes Tier in die Hände fällt, dann wandert es nicht in die Grube, sondern dann wird es anderweitig verwendet. Der bekannteste dieser Männer, der es gemacht hat, ist ein gewisser Jack Black. Der erklärt sich selber zum Rattenfänger der Königin und er behält auffällige Tiere und züchtet mit ihnen dann andere Tiere und verkauft diese Nachkommen dann als Haustiere. Sind schwarze, graue, gescheckte und eben auch weiße. Und aus diesem Ganzen entsteht dann die sogenannte Rat Fancy, also das selektive Züchten von Ratten als Haustiere.
Aber wer kauft sich Ratten als Haustiere, also damals?
Jemand, der sie süß findet. Ja? Und davon gibt es einige. 1901 findet zum Beispiel in Aylesbury die erste offizielle Ausstellung solcher Ratten statt. Und es gibt dort auch nur eine einzige Klasse, nämlich Rats Any Variety. Eine gewisse Mary Douglas gewinnt diese Ausstellung mit einer schwarz-weißen Ratte und die Zeitschrift Fur and Feather Die beschreibt dieses Tier dann als shown in lovely trim, also in ausgebrochen schöner Verfassung. Die Veranstalter bitten außerdem darum, nur zahme Ratten mitzubringen, die sich auch anfassen lassen. Die bissigen Exemplare, die sollten es besser daheim lassen. Bei der Zucht wird also auf die Fellfarbe geachtet und darauf, ob sich eine Ratte auch angreifen lässt. Und wer solche Tiere miteinander verpaart, verändert dann auch mit der Zeit ihr Aussehen und ihr Verhalten. Im Labor geht es natürlich um andere Eigenschaften. Also Stuart war es wohl recht egal, ob seine Ratte auf einer Ausstellung einen Preis gewinnt, aber auch er bevorzugt natürlich ein Tier, das sich angreifen lässt, das sich versorgen lässt und das sich vor allem auch in seine Drehtrommel setzen lässt. Bald nach Stuart und seiner Albino-Ratte in der Drehtrommel beginnt man dann in Philadelphia, Albino-Ratten in großer Zahl für Versuche zu züchten. Und federführend ist hier der Neurologe Henry Herbert Donaldson, der 1906 an das Wistar Institute of Anatomy and Biology wechselt. Dort gibt es schon Albino-Ratten und Donaldson beginnt sie jetzt systematisch zu züchten. Standardisierung klingt bei einem Lebewesen natürlich ein bisschen eigenartig. Also bei einer Schraube zum Beispiel, da kann man festlegen, wie groß und wie schwer jedes Stück sein muss. Eine Ratte allerdings, die wird geboren, sie wächst, sie erkrankt und sie sieht immer ein bisschen anders aus als die Ratte daneben. Aber wie viel wiegt eine Ratte in einem bestimmten Alter? Wie entwickelt sich ihr Nervensystem? Wann wächst welches Organ? Wie groß sind die Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen? Und wie stark schwanken auch Tiere derselben Gruppe? Um all diese Dinge zu beantworten, werden die Ratten dort dann nach festen Regeln versorgt. Sie werden gewogen, getötet und dann auch untersucht. Und da ist eben wichtig, dass Alter, Futter und Haltung bekannt sind. Aus vielen einzelnen Körpern entsteht damit dann schließlich eine Kurve. Und an dieser Kurve kann Henry Herbert Donaldson dann ablesen, ob ein späteres Tier dem üblichen Verlauf folgt oder ob es davon abweicht. Verwenden jetzt also zwei Labore Tiere derselben Linie mit dokumentiertem Alter, dann können sie ihre Ergebnisse aufeinander beziehen. Also der Körper des Versuchstiers wird damit selbst Teil einer Versuchsanordnung. Das passiert übrigens parallel auch in Europa. Ja. In Wien leitet der Zoologe Hans Pschibram seit 1902 die biologische Versuchsanstalt im Vivarium, wo er auch Ratten und andere Tiere für solche Experimente züchtet. Und Donaldson besucht ihn sogar im Jahr 1909. Und in Philadelphia kriegt diese Sache dann eine ziemliche Größenordnung. Helen Dean King, die Wissenschaftlerin am Wistar Institute, die beginnt 1909 eine Albino-Rattenzucht, in der sie Geschwistertiere miteinander verpaart. Und 1920 hält das Institut dann zwei getrennte Linien. Die Tiere sind da jetzt schon in der 38. Generation. Und einige von Kings Aufzeichnungen, die enthalten dann Beobachtungen an über 25.000 Ratten. Also es ist schon eine riesige Zuchtanordnung. Die standardisierte Laborratte wird damit zu sowas wie einem hochentwickelten Fabriksprodukt. Und Harlan Sprague Dawley, der beginnt 1931 mit wilden Ratten, gefangen auf einer Firmendeponie und entwickelt daraus dann auch eine bekannte Laborlinie. Übrigens das zweite Mal, dass eine Zuchtlinie genau dort anfängt, wo man Ratten eigentlich loswerden will. Das erste Mal in London und jetzt hier. Andere Unternehmen verkaufen dann Tiere mit spezifischeren Eigenschaften. Irgendwann kann die Forschung sogar Ratten bestellen, die für bestimmte Krankheiten anfällig sind oder ausgewählte genetische Merkmale tragen. Wie weit es trägt, können wir übrigens noch im Jahr 2012 erkennen. Da ist nämlich so, dass der französische Molekularbiologe Gilles-Éric Séralini Ratten zwei Jahre lang mit gentechnisch verändertem Mais und dem Herbizid Roundup füttert. Und er berichtet dann in seinem Ergebnis von mehr Tumoren bei diesen Ratten. Und seine 200 Tiere, die er verwendet, sind Sprague-Dawley-Ratten geliefert von Harlan. Und die Debatte danach dreht sich dann um genau die Frage, die Donaldson auch gestellt hat. Was macht so ein Tier eigentlich von selbst? Also Sprague-Dawley-Ratten entwickeln nämlich mit dem Alter viele Tumore. Und bei 10 Tieren pro Gruppe und 2 Jahren Laufzeit, da lässt sich dann kaum mehr sagen, was geht aufs Futter zurück und was geht auf die Linie zurück. Es ist dann nämlich, also das wird dann tatsächlich auch kritisiert bei dieser Studie von Séralini und die Studie wird 2013 dann auch zurückgezogen, wird 2014 in einer anderen Zeitschrift wieder veröffentlicht, aber nach Protesten, wo es eben vor allem um diese Ratten gegangen ist, wird sie 2013 zurückgezogen. Also die Eigenschaften der standardisierten Laborratte, die werden hier also selbst schon zum Streitpunkt. Und da fällt auch was auf. Ja. In der öffentlichen Debatte geht es nicht wirklich um die 200 Ratten, die verwendet worden sind, sondern sie sind vor allem deswegen interessant, weil sie stellvertretend für uns stehen.
Ja.
Und diese Übertragung vom Rattenkörper auf den menschlichen, die beschreibt Donaldson auch schon 1924, und zwar ziemlich vorsichtig. Ja. Er sagt, er will die Ratten weder zum verzauberten Prinzen erklären, noch den Menschen zu einer übergroßen Ratte. Allerdings verlauft die Entwicklung des Nervensystems des Menschen und der Ratte relativ ähnlich, bei der Ratte allerdings ungefähr 30 Mal so schnell. Und hier wird die Ratte eben zum Modellorganismus. Also die Ratte ist ein Säugetier, viele Organe und physiologische Abläufe, die lassen sich mit unseren vergleichen. Sie ist klein, sie vermehrt sich schnell und sie kann in großer Zahl gehalten werden. Ein Mensch braucht Jahrzehnte für seine Entwicklung. Im Labor lassen sich in derselben Zeit mehrere Rattengenerationen beobachten. Als Modell steht die Ratte allerdings immer nur für ausgewählte Vorgänge im menschlichen Körper. Also die Forscherinnen und Forscher legen fest, welche Ähnlichkeit sie untersuchen und bauen dann den Versuch drumherum. Bei Donaldson geht es um die Entwicklung des Nervensystems, in anderen Experimenten dann um Wachstum, um Stoffwechsel, um Krankheiten oder einfach auch das Verhalten. Ob und wie sich das auf Menschen übertragen lässt, das muss dann immer im Nachhinein begründet werden. Besonders wichtig wird die Ratte aber vor allem in der Psychologie. Da läuft sie durch Labyrinthe, sie sucht Futter, sie drückt Hebel und reagiert auf Belohnung oder auch auf Bestrafung. Und die Forscherinnen und Forscher, die messen dann die Laufzeiten, sie messen die Fehler, die Wiederholungen und ziehen daraus halt ihre Schlüsse. Nach dem Ersten Weltkrieg verbreitet sich die Ratte in amerikanischen Psychologieinstituten so stark, dass ein Wissenschaftler 1950 schon die geringe Artenvielfalt beklagt. Ja. Also mehr als die Hälfte der psychologischen Tierforschung wird sich auf ein einziges Tier konzentrieren, obwohl nur ein winziger Bruchteil der möglichen Arten untersucht wird. Wie viel bei diesen Versuchen dann auch tatsächlich am Menschen vorm Käfig hängt, zeigt ein recht ulkiges Experiment aus dem Jahr 1963, durchgeführt von dem Psychologen Robert Rosenthal und Kermit Foad. Da ist so, dass Studierende, die kriegen gewöhnliche Sprague-Dawley-Ratten und der einen Hälfte wird gesagt, ihre Tiere seien besonders gut im Labyrinth, der anderen wird gesagt, ihre Ratten seien besonders schlecht. Und tatsächlich sind diese Gruppen aber komplett zufällig zusammengestellt. Trotzdem brauchen dann die angeblich klugen Ratten für richtige Entscheidungen im Labyrinth insgesamt weniger Zeit. Also die Studierenden, die an kluge Tiere glauben, die behandeln sie nach der eigenen Einschätzung freundlicher, ermutigender und vorsichtiger. Was bedeutet, dass die Erwartung den Umgang mit dem Tier verändert bzw. beeinflusst und damit auch das Ergebnis. Und die Bedingungen, unter denen so eine Ratte lebt, die spielen natürlich ebenfalls rein. Die Verhaltensbiologin Helene Richter, die untersucht, wie sich am Verhalten von Versuchstieren ablesen lässt, ob sie sich wohlfühlen. Und dabei gerät auch so ein alter Grundsatz der Laborpraxis ins Wanken. Also Tiere und Versuchsbedingungen, die sollen ja möglichst gleichförmig sein, damit sich die Ergebnisse wiederholen lassen. Ratten allerdings, die brauchen Artgenossen, die brauchen Rückzugsmöglichkeiten und die brauchen Beschäftigung. Und wenn sie jetzt einzeln in einem kargen Käfig sitzen, dann ist es einerseits vor allem auch eine Frage des Tierschutzes und gleichzeitig aber auch ein Problem für den Versuch. Ja. Also Stress und die fehlende Beschäftigung, die verändern ihr Verhalten und damit auch genau die Daten, die das Labor eigentlich messen will. Stellt sich natürlich die Frage, warum also doch immer wieder die Ratte? Ihre biologischen Eigenschaften helfen, absolut, aber inzwischen ist es halt auch so, dass eine ganze Arbeitswelt auf sie zugeschnitten ist. Ja. Also Zuchtlinien liefern Tiere, Labyrinthe passen zu ihrem Körper, ältere Messreihen, die geben neue Vergleichswerte und jede Studie macht es im Grund für die nächste ein bisschen einfacher, wieder einfach nur eine Ratte reinzusetzen.
Ja.
Und damit haben wir im Grund zwei Tiere, die kaum noch irgendwas miteinander zu tun haben und die der Soziologe Michael Lynch als die Naturalistic Rat und die Analytic Rat beschreibt. Also die eine, die draußen durch die Wände, durch den Müll, durch einen Kanal läuft und die andere, die uns als Gewichtskurve, als Laufzeit, als Gewebeprobe oder auch nur als Reaktion auf einen Reiz begegnet. Labore verwandeln den Körper dieser Ratte durch Versuchsanordnungen und Statistiken in reine Daten. Und bei all den Begriffen geht natürlich leicht unter, dass beide Arten dieser Ratten Lebewesen sind. Ja, die eine verfolgen wir mit Fallen und Gift, die andere lassen wir durch Drehtrommeln und Labyrinthe laufen und töten sie dann für unsere Statistiken. Beide können Angst, Stress und Schmerz erleben. Daran ändern auch die Wörter Schädling und Modellorganismus nichts. Chantas, lieber Daniel, war meine Geschichte der Ratte oder besser meine Geschichte zweier Ratten. Die eine, die unsere Welt auf ihre Art nutzt und die andere, die in Käfige gesperrt wird, weil sie uns ähnlich genug ist, um uns was über uns selbst zu erzählen.
Sehr spannend, Richard. Also ich muss sagen, ich wusste nicht, worauf das hinausläuft, als du mit den Ratten angefangen hast. Aber also fantastisch, auch diese beiden Stränge, die du da jetzt erzählt hast. Mich hat die Ratte als Tier für wissenschaftliche Versuche natürlich an meine Folge über die Drosophila melanogaster erinnert, an die Fruchtfliege,
ja,
die auch so ein wichtiges Labortier ist, aber natürlich uns Menschen so viel fremder ist, dass man nicht auf den Gedanken käme, die Eigenschaften der Fruchtfliege auf die der Menschen zu übertragen. Aber gleichzeitig gibt sich natürlich so einerseits schon die Frage nach den Tierversuchen, weil du ja sagst, es sind am Ende Lebewesen, die wir in unsere Statistiken packen oder dann im Grunde verwandeln in Statistiken. Andererseits aber natürlich halt auch wichtig sind für den medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritt.
Ja, ich meine, das ist eine Diskussion, die im Grunde existiert, seit die Ratte diesen Status als Labortier hat. Ja, es ist ein Zwiespalt. Ein Zwiespalt, weil es natürlich auch, vor allem auch, wenn man es dann sich anschaut, wie die Ratte wahrgenommen wird. Ja, also wie vor allem die Ratte, die unsere Vorräte verunreinigt oder aufisst, wie die dann im Grunde auch unser Bild der Ratte so prägt, dass sich viele Leute denken, ja gut, da kann man sie auch gleich für Versuche verwenden.
Ja. Interessant. Mich hat übrigens auch sehr überrascht, dass die Pest und die Ratte erst so spät, also dass man erst so spät draufkommt, dass die Ratten was mit der Pest zu tun haben. Ich dachte, das ist schon in der frühen Neuzeit klar.
Also die Yersinia pestis, also dass dieser Erreger diesen Namen kriegt, passiert erst gegen die Jahrhundertwende oder um die Jahrhundertwende, Ende des 19. Jahrhunderts.
Interessant. Ja, und habe mich jetzt natürlich auch erinnert an eines der, würde ich schon sagen, prägendsten Bücher, die ich so in meiner Jugend gelesen habe.
Welches ist das?
Von Albert Camus, Die Pest.
Ah, ja. Hat sich sehr geprägt, Camus?
Nicht so sehr, aber es ist eines der Bücher, an die ich mich am besten erinnere. Insofern würde ich sagen, ja, hat mich geprägt, jetzt nicht philosophisch geprägt, aber...
Ja, eben, ich hätte nie so als Existenzialisten festgemacht.
Aber es ist eines, also an das ich mich noch am meisten erinnern kann, dass ich es gelesen habe, insofern, ja.
Aha.
Du hast ja schon einige Bücher und so genannt. Willst du mal vielleicht zusammenfassen?
Ja, natürlich. Also, sehr hilfreich ist das Buch Rat von Jonathan Burt. Das ist der wahrscheinlich beste Überblick. Dann Bethany Brookshire hat geschrieben Pests, How Humans Create Animal Villains. Das ist aus dem Jahr 2022. Und Robert Sullivan hat geschrieben Rats, Observations on the History and Habitat of the City's Most Unwanted Inhabitants. Das ist aus dem Jahr 2004. Und dann ist hier noch das Buch von Karin Wozonek, Ratten, ein Porträt. Das lustigerweise rausgegeben wurde von Judith Schalansky. Kennst du Judith Schalansky?
Nee, sag mir nichts.
Judith Schalansky hat nämlich auch ein Buch rausgegeben, das heißt Atlas der abgelegenen Inseln. Das ist sehr schön. Ich weiß halt, wie das in unseren Haushalt gekommen ist. Ob ich es gekauft habe, ich glaube, die Lene hat es mal geschenkt gekriegt und ich habe es dann aber immer wieder durchgeblättert und diese Bücher sind immer sehr hübsch. Ja, also weil die Judith Schalansky halt auch eine Buchgestalterin ist. Ja, kann ich nur empfehlen, dieses Büchlein. Eine interessante Sache noch, weil ich habe ja vorhin den Wiener Schädlingsbekämpfer erwähnt, mit dem ich gesprochen habe. Das ist tatsächlich ein Hörer von uns. Und es ist eine ganz lustige Geschichte, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich war nämlich einmal am Weg zum Essen mit einem Freund von mir, tatsächlich mit Niklas, dem Ophthalmologen aus der Taylor-Folge. Und ich habe so mit ihm gesprochen und vor uns ist ein Paar gegangen und ich rede so mit ihm und dieses Paar bleibt dann irgendwie so an der Ecke stehen und da gehen wir weiter und dann spricht er mich plötzlich an und fragt so, Entschuldigung, bist du nicht der Richard von Geschichten aus der Geschichte? Und er hat mich an der Stimme erkannt. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, das bin ich. Und haben wir kurz gequatscht und habe gesagt, ja, wir müssen weitergehen, weil wir haben eine Reservierung in dem Restaurant. Und sie so, ah ja, wir haben auch eine Reservierung dort. Und dann waren wir dort und wir setzen uns unsere unterschiedlichen Tische und irgendwann kommt der Kellner und sagt, ja, die beiden würden euch gern auf ein Getränk einladen. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Dann sind sie gekommen und dann haben wir ein bisschen gequatscht und da habe ich dann rausgefunden, dass er Schädlingsbekämpfer ist. Und dann haben wir Kontaktdaten ausgetauscht. Und bei der Tour waren sie auch. Bei der Tour waren sie auch und sie waren die Ersten, die sich angestellt haben, als es darum gegangen ist, Fotos zu machen und Unterschriften zu holen.
Voll cool.
Und er hat mir einen Likör mitgebracht, weil er weiß, dass ich gerne Cocktails trinke, der Rattenkiller heißt.
Ah, sehr gut. Und von ihm kam aber nicht der Themenhinweis.
Ich glaube, wir haben ein bisschen gesprochen über Ratten damals. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er gesagt hat, ob ich was zu Ratten machen kann. Aber er ist natürlich im Hinterkopf gewesen, als ich dann angefangen habe, diese Folge zu machen. Und deswegen habe ich ihn auch gleich befragt zur Praxis. Ja. Der tatsächliche Impetus, das jetzt zu machen, ist von Clemens gekommen. Clemens hat mir vor kurzem eine Mail geschrieben und er hat gemeint, ihn würde im Grunde zur Kulturgeschichte der Ratte interessieren. Mhm. Ich habe es jetzt wahrscheinlich nicht so gemacht, wie er es sich vorgestellt hat, weil kulturgeschichtlich kann man auch natürlich viel mehr zur Ratte sagen. Aber es war für mich so ein bisschen ein Anstoß, was zu machen, weil ich mir schon vor einem Jahr ungefähr gedacht habe, ich würde gern was zu Ratten machen, weil ich mal so einen Dreiteiler bei Freakonomics gehört habe. Ja. Und ja, da habe ich im Grunde schon die Literatur irgendwie beisammen gehabt und dann habe ich gedacht, sehr gut, mache ich jetzt diese Folge zu den Ratten, aber halt eben nicht nur Kulturgeschichte, weil würde ich nur eine Kulturgeschichte machen, dann müssen es tatsächlich mindestens 3 Folgen sein, weil die Ratte halt so allgegenwärtig ist.
Ja, ja, klar. Ja, und eine Folge müsste über die Turtles sein. Aber ich kann jetzt ein Thema jedenfalls ad acta legen. Ich habe mir tatsächlich schon Literatur besorgt über die Entdeckung des Pesterregers, über den Yersin.
Na gut, ich habe da ja, wie ich gesagt habe, die Prioritätsgeschichte, die habe ich da erspart.
Ja.
Die könntest du ohne weiteres in einer eigenen Folge ausbreiten.
Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall super interessant, aber auch, und das glaube ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen untergangen, auch halt super relevant, weil die Pest ist halt auch eine der schlimmsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte.
Absolut, ja.
Eine Sache fällt mir noch ein, weil du das jetzt mehrfach auch betont hast, wie sehr Statistiken dann eine Rolle spielen, auch dass man dann auch die Orte so in Karten einträgt, wo man die findet, die Ratten. Das ist ja auch was im Grunde zum ersten Mal aufkommt mit der Cholera und Jon Snow. Da gibt es ja diese wirklich ikonische Karte, ich glaube von 1850er Jahren ist es, wo durch diese Karte klar wird, was denn Auslöser der Cholera ist und wo die Cholera auftritt. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt spielt auch wirklich so dieses Sichtbarmachen von Daten auch so eine wichtige Rolle für die Wissenschaft.
Absolut. Geht halt auch Hand in Hand mit der Bakteriologie. Wo dann klar wird, dass es hier diese unsichtbaren Dinge gibt und dass man derer halt nur habhaft wird, wenn man Statistiken darüber führen kann, wo die diese unsichtbaren Dinge mit sich führen, höchstwahrscheinlich verkehren.
Ja.
Also so wird die Ratte ja eben zu diesem Zeichenanzeiger, weil sie das Sichtbare fürs Unsichtbare ist.
Ja, sehr cool. Hast du schon mal mit Ratten zu tun gehabt?
Ja, mal im Burgenland bei meinen Eltern. Wo einer in einer Falle gelandet ist.
Du hattest aber keine Punk-Freunde, die sie mit in die Schule bringen wollten?
Keine Punk-Freunde. Lustigerweise werden die auch erwähnt im Buch von der Kain Wozzeck. So als quasi der Spießerschreck.
Ja. Ja, es ist ja tatsächlich das Tier, das ich am meisten verbinde also wenn jemand Haustier Ratte hat, dann, dann ist meine Assoziation immer Punks.
Das Problem ist, sie werden halt nicht sehr alt. Okay. Also eine Ratte in freier Wildbahn, die überlebt höchstwahrscheinlich nicht ihr erstes Lebensjahr. Und wenn sie kalten wird, dann ist glaube ich, maximal 2 Jahre.
Okay.
Ja.
Also das ist natürlich echt kurz.
Ja, ist kurz und ja.
Man weiß, ein Hamster ist aber da nicht alt, oder?
Hamster? Na, ich habe 2 Hamster gehabt. Aber ja, die sterben leider auch sehr früh.
Wir hatten in Hamburg mal bei der Mülltonne vorm Haus Ratten. Und das war ein bisschen unangenehm, weil du halt nicht gewusst hast, wenn du die Mülltonne aufmachst, oben den Deckel, dann sind die halt oft so rausgesprungen oder so runter und das ist teilweise ein bisschen aufregend.
Erschreckt einen halt auch.
Ja, absolut. Einfach nicht, weißt nicht, dass sie dir jetzt ins Gesicht springt.
Tja, na, aber ansonsten wenig mit Ratten zu tun gehabt, tatsächlich.
Sehr gut. Und gleichzeitig sind es auch, wenn ich so drüber nachdenke, was denn so die größten Beleidigungen an Tiernamen ist, die man so verwenden kann, dann ist Ratte schon ganz mit oben dabei, oder?
Ja, ja, ist ja viel verwendet worden. Also die Ratte zur Entmenschlichung von Personen, ja, gibt, glaube ich, kaum was anderes, das mehr wiegt, als wenn man jemanden als Ratte bezeichnet.
Ja, auch interessant. Wäre sicher auch eine der Folgen, die du dann machen würdest, wenn du das Kulturgeschichtliche nochmal aufbereiten wollen würdest.
Ja, absolut.
Ja gut, Richard, wie schaut's aus?
Ja, ich würde sagen, wir können übergehen zum nächsten Teil dieser Folge, zum letzten Teil, nämlich zum vierten, dem Feedback-Hinweis-Blog. Bist du damit d'accord?
Ja, mach mal.
Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm, kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, dort heißt man gemeinhin Geschichte.fm, außer im Fediverse. Da gibt man einfach geschichte.social in einem Browser ein, landet dann auf unserem Mastodon-Profil und kann uns dort folgen. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wer in einer Folge direkt kommentieren will, beim Anhören an spezifischen Stellen, wer ein bisschen Hintergrundbilder und sonst wie Informationen sehen will, das gibt's alles mit der großartigen App Campfire. Einfach auf joincampfire.fm gehen, die App installieren und dann unserer Community beitreten.
Es gibt jetzt noch mehr Geschichten aus der Geschichte, nämlich mit unserem zweiten Buch. Das erscheint am 4. September, kann man jetzt vorbestellen. Alle Links dazu gibt es auf der Webseite. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Günther, Sofian, Judith, Sebastian, Achim, Lars, Dirk, Sebastian, Florian, Oliver, Christopher, Sarah und Carsten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir doch das, was wir immer machen.
Richtig. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Okay, hier habe ich Ausschlag.
Sag mal was.
Hallo, hallo.
Gut, hier ist der Ausschlag.
Hallo und herzlich willkommen.
Ein Hautausschlag.
Die besten Witze kommen erst jetzt zutage.
Wer sagt, dass es ein Witz ist?